NDR Info. Echo der Welt. Das Echo der Welt, unser Auslandsmagazin, heute mit diesen Themen. Erdbebensicheres Bauen. Kalifornien wartet auf The Big One. Die Chado Stars, Tanzschule für Straßenkinder im Tschad. Hassreden und Betrug, Kampf gegen Cybercrime in Kenia. Stylisch aber zugeknöpft, modebewusste Ultraorthodoxe in Israel und Kunst statt Krawall, Besuch in Litauens Utopia. Am Mikrofon ist Udo Schmidt. Seit langem wird erwartet und befürchtet, dass Kalifornien, vor allem der Großraum Los Angeles, von einem extrem schweren Erdbeben getroffen wird. Diese Befürchtung besteht bereits so lange, dass sie inzwischen Teil des Alltags geworden ist. Wann The Big One, das große Beben, kommt, weiß niemand, aber dass es irgendwann kommt, gilt als sicher. Vorsorge kann beispielsweise mit erdbebensicherem Bauen getroffen werden. Wie erdbebensicher sind denn die Häuser in Kalifornien derzeit? Sabine Müller war an der Pazifikküste der USA unterwegs.
Es ist grandios, den Sonnenuntergang über Los Angeles vom Wilshire Grand Hotel aus zu beobachten. Durch die riesigen Glasfenster im höchsten Hochhaus westlich des Mississippi hat man einen weiten Blick über die Stadt im Abendlicht. Das ist wunderschön, denke ich. Aber ist es auch sicher? Was, wenn jetzt The Big One käme, das große Beben, vor dem sich Kalifornien seit langem fürchtet?
If the Big One strikes, inside a modern skyscraper is probably the safest place to be in earthquake country, because so much attention is paid to how these buildings are designed.
Der Mann, der mich hier beruhigt, ist Leonard Martin Joseph. Er sagt, ein modernes Hochhaus sei der vielleicht sicherste Platz überhaupt bei einem Erdbeben, weil die Konstruktion so gut durchdacht sei. Joseph muss es wissen, denn er hat als Baustatiker mitgeholfen, dieses 335 Meter Haus, das erst vor einem Jahr eröffnet wurde, zu konstruieren.
Four element buckling restraint brace outrigger. The core here, you can see, is a piece of steel.
Im 28. Stock des Wilshire Grand zeigt mir Joseph einige der Herzstücke der Konstruktion, sogenannte Outrigger, Ausleger, wie bei polynesischen Kanus, wo ein Seitenarm das Boot ganz sicher im Wasser hält. Beim Wilshire Grand sind diese Outrigger dutzende dicke Stahlstützen, die problemlos auch starke Erschütterungen aushalten sollten. Ist dieses Gebäude also einsturzsicher?
This building should not, well, one cannot say that no building can never possibly collapse, all right?
Dieses Gebäude sollte nicht, beginnt Joseph und setzt dann nochmal an. Man kann nicht sagen, dass ein Gebäude auf keinen Fall einstürzen kann. Geologen können sich schwerere Erdbeben vorstellen als die, über die wir Ingenieure jemals nachdenken. Aber dieses Gebäude wäre im Fall eines Erdbebens sehr sicher. Die Einsturzgefahr wäre extrem gering. Ich will mehr wissen über erdbebensicheres Bauen und gehe dahin, wo ich garantiert auf jede Frage eine Antwort kriege. Zur NCEE, der National Conference on Earthquake Engineering. Diese Erdbebenkonferenz findet alle 4 Jahre statt und versammelt viele hundert Experten aus der ganzen Welt.
The superelastic behavior occurs where you induce the Martin site upon loading the material.
Bei vielen Vorträgen verstehen Laien wie ich nur Bahnhof. Sie sind einfach zu fachspezifisch. Aber es gibt hier auch viele Leute, die sehr verständlich reden.
Imagine your car has shock absorbers to help with the movement, you know, as you go over bumps. These are just huge shock absorbers, basically.
James Malley zum Beispiel, der in San Francisco als Ingenieur arbeitet und gerne anschauliche Autovergleiche benutzt. Gibt es erdbebensicheres Bauen, frage ich ihn.
I would have to say no. I know our insurance company would like it if I said that, resistant is the word we like to use.
Da muss ich Nein sagen, auch wenn unsere Versicherungsfirma gerne etwas anderes hören würde, lacht er. Wir benutzen das Wort erdbebenresistent. Melly und sein Unternehmen haben immer gut zu tun, zurzeit bekommen sie aber besonders viele Anrufe. Denn nachdem eine offizielle Studie vor kurzem zu dem Schluss kam, dass ein paar Dutzend ältere Hochhäuser in San Francisco bei einem Erdbeben wohl einsturzgefährdet wären, wollen Kunden alles über Nachrüstungen wissen. Zum Beispiel mit Systemen, die ähnlich wie Autostoßdämpfer funktionieren. Solche Nachrüstungen machen Gebäude sehr viel sicherer, kosten aber einiges. Allen, die neu bauen, empfiehlt Ingenieur Melly, am besten gleich sehr erdbebenresistent bauen.
It really doesn't add a dramatic amount to the cost of a new building, you know, 1-2% maybe.
Es kostet nicht dramatisch viel mehr, nur 1-2% der Baukosten. Aber es verbessert die Chancen dramatisch, dass ein Gebäude mehreren Erdbeben standhält, ohne größere Schäden davon zu tragen. Als größtes Problem bei einem Erdbeben sieht James Malley aber nicht die vergleichsweise wenigen Hochhäuser in Kalifornien. Größtes Problem sind ganz normale Bauten, wie sie zu Zehntausenden von San Diego bis San Francisco stehen.
Earthquake. Yep, we're having an earthquake.
By far the most vulnerable is what we call unreinforced masonry buildings, so old brick buildings.
Auf Videoaufnahmen aus kalifornischen Erdbebengebieten sieht man sie oft. Ältere Ziegelsteinbauten, die eingestürzt sind. Und auch sogenannte Soft Stories, mehrstöckige Häuser, deren unterstes Stockwerk der Schwachpunkt war. Weil es aus einem Geschäft mit großen Glasfronten bestand oder aus einer offenen Garage. Das sind Schwächen in der Baustatik, die sich aber relativ leicht nachrüsten lassen. Viele kalifornische Städte und Kommunen haben inzwischen Gesetze erlassen, die solche Nachrüstungen verpflichtend machen.
We're much better than we were and we're not nearly as far as we need to be.
Wer in Kalifornien über Erdbeben redet, kommt an ihr nicht vorbei. Lucy Jones, eine der Koryphäen auf dem Gebiet. Die kleine, resolute Frau hat jahrzehntelang für die USGS, die amerikanische geologische Behörde, gearbeitet und die Stadt Los Angeles als Expertin beraten. Wir sind viel besser vorbereitet als früher, sagt sie, aber noch längst nicht so gut, wie wir sein müssten. Und dann fügt sie mit leichtem Sarkasmus in der Stimme hinzu, wir sind sehr gut darin, uns auf das Beben vorzubereiten, das gerade passiert ist.
We do a great job of preparing for the earthquake that just happened.
Weil bei den letzten beiden größeren Erdbeben Autobahnbrücken eingestürzt sind, hat die kalifornische Bundesregierung viel Geld in Nachrüstungen von solchen Brücken gesteckt. Mehr als 10 Milliarden Dollar in den vergangenen 25 Jahren, erzählt Erdbebenexpertin Jones. Die Brücken auf den Bundesautobahnen sollten also sicher sein. Aber das Geld wurde nur auf Bundesebene investiert, nichts davon ging weiter runter an die Kommunen. Das heißt, viele Brücken wurden nicht nachgerüstet und sind eventuell gefährdet. Hier in Los Angeles zum Beispiel gibt es östlich der Innenstadt einige Brücken über den LA River. Wenn die alle einstürzen, sagt Lucy Jones, haben wir ein echtes Problem. Die Seismologin spricht Klartext, aber sie wirkt dabei nie alarmistisch. Und bei allen Problemen, die sie sieht, ist ihr Ausblick grundsätzlich positiv.
We are seeing a real sea change here in Southern California about the attitude towards earthquake resilience.
Jones findet, dass sich die Einstellung zur Erdbebenvorsorge grundsätzlich geändert hat. Warum? Weil Bürger das einfordern und weil Politiker den Mut haben zu handeln, sagt sie und lobt Eric Garcetti, den Bürgermeister von Los Angeles. Der appellierte kürzlich im lokalen ABC-Sender an Hausbesitzer, jetzt sei der richtige Zeitpunkt zum Nachrüsten, bevor Besitz zerstört werde und es vielleicht sogar Tote gebe.
The time is now. Would you rather have something that is worth nothing because it's destroyed and even worse, we lose lives, or invest now?
Die Worte sind markig, das dazugehörige Gesetz nicht. In Los Angeles haben Hausbesitzer bis zu 25 Jahre Zeit, ihre Bauten nachzurüsten. Aber keiner weiß, ob sich das nächste Beben noch 25 Jahre Zeit lässt.
Sabine Müller aus den USA. Der Tschad im Herzen Afrikas durchlebt eine schwere Wirtschaftskrise. Sie ist überall spürbar und sorgt für Spannung in Familien und Haushalten. In der Hauptstadt N'Djamena zeigt sich das nicht zuletzt daran, dass die Zahl der Straßenkinder zunimmt. Sie gehen nicht zur Schule, ihr Leben ist riskant und ohne jede Perspektive. Ein Tänzer und Choreograf in N'Djamena versucht nun, daran etwas zu ändern. Er spricht Straßenkinder an, bietet ihnen an, in seine Tanzschule zu kommen und sie letztlich auch wieder in die Schule zu bringen, an die Schule heranzuführen. Die Kinder treten auf den Plätzen und Straßen als Tanzgruppe auf und nennen sich die Chado Stars. Unser Afrika-Korrespondent Jens Borchers über die jungen Tänzer.
Dumpf, aber treibend kommt die Musik aus den Lautsprechern. Vor den Boxen gruppieren sich schnell 20 Kinder und Jugendliche in quietschgelben T-Shirts und legen los. Sie tanzen, um Geld zu verdienen. Aber nicht nur. Diese bunte Truppe aus Kindern und Jugendlichen nennt sich Chado Stars. Die Stars des Tschads gewissermaßen. Ihre Mitglieder leben auf der Straße oder haben bis vor kurzem dort gelebt. Der 16-jährige Al-Harassem weiß, wie das ist. Er sagt, sein Stiefvater habe ihn oft geschlagen. Da sei er zur Großmutter gezogen, aber die alte Frau konnte sich nicht richtig um ihn kümmern. Als er 10 Jahre alt war, lebte er auf der Straße. Ich habe in den Mülleimern nach Essen gesucht, sagt Al-Harassem. Er trieb sich oft an der Dembe-Markthalle von N'Djamena herum, sammelte Essensreste auf, die andere weggeschmissen hatten. Dort sah er auch zum ersten Mal die Chado Stars und fing an, mitzumachen. Die Shadow Stars haben mich aufgenommen. Ich gehe wieder zur Schule, 6. Klasse, und ich bin bereit, weiterzumachen. Mühsam, aber oft auch ehrgeizig versuchen die ehemaligen Straßenkinder, sich wieder an den Unterricht zu gewöhnen. Manche schaffen das, andere brechen wieder ab und gehen zurück auf die Straße. Alevan Dafogo ist Choreograf und Tänzer in N'Djamena. Er hatte die Idee, die Straßenkinder mit Tanz aufmerksam zu machen, um Kontakt zu ihnen aufzubauen. Das war das einzige Instrument, um Kontakt zu den Kindern zu bekommen, der Tanz. Damit haben wir ihr Vertrauen gewonnen. Für ihn und seine freiwilligen Helfer ist das alles andere als einfach. Dafogo schätzt, dass etwa 350 Kinder und Jugendliche auf den Straßen der tschadischen Hauptstadt leben. Sie sind misstrauisch. Sie erleben Gewalt und sind selbst gewalttätig. Sie rauchen, nehmen Drogen und sie stehlen, um zu überleben. Alevan Dafogo, der Gründer der Shadow Stars, versucht, sie über den Tanz wieder in eine Gruppe zu integrieren und sie wieder in die Schule zu schicken, wenn das denn geht. Sie sind gewöhnt an diese Straßenatmosphäre. Manche bleiben 2 oder 3 Monate in unseren Unterkünften, dann wird ihnen langweilig und sie gehen zurück auf die Straße zu ihren Kumpels. Bisher hat Alevan Dafogo mit etwa 70 Kindern gearbeitet. Manche konnte er in Pflegefamilien vermitteln, andere schlafen in seiner Tanzschule. Die Hälfte von ihnen geht mittlerweile in staatliche Schulen. Die andere Hälfte tanzt immerhin noch bei den Shadow Stars mit, wenn sie ihr Spektakel aufführen, lebt aber wieder auf der Straße. Staatliche Einrichtungen kümmern sich nicht um die Straßenkinder. Deshalb versucht Choreograf Alevan Dafogo, wenigstens an einen Teil von ihnen heranzukommen. Bei den Shadow Stars finden sie ein bisschen Gruppengefühl. Das Publikum spendet Geld fürs Essen. Und die Kinder bekommen etwas, was sie sonst nie haben. Beifall.
Jens Borchers über den Tschad. Und wir bleiben in Afrika. Die Menschen in Kenia lieben ihre Handys. 39 Millionen Kenianer haben eines und nutzen es ausgiebig vor allem für soziale Medien. Die sind eine dringend benötigte Alternativquelle für Nachrichten, aber auch berüchtigt für Hassreden, Fake News und Propaganda. Und das ist brandgefährlich in einem Land mit vielen ethnischen Konflikten. Die Regierung hat jetzt ein Gesetz erlassen, das nicht nur Cyberkriminalität unter Strafe stellt, sondern auch die Verbreitung von digitaler Hetze. Blogger, Journalisten und Regierungskritiker befürchten allerdings einen Maulkorb-Erlass, mit dem kritische Stimmen zum Schweigen gebracht werden sollen. Aus Kenia Linda Staude.
Auf den Straßen der größten Slums in Nairobi brennen Autoreifen und kleine Marktstände. Wütende junge Männer bauen Barrikaden. Einzelne werfen dicke Steine in Richtung der schwer gerüsteten Sicherheitskräfte, die Tränengas gegen die Demonstranten einsetzen und scharfe Schüsse. Es ist die Nacht vom 12. August 2017, kurz nach Bekanntgabe des Ergebnisses der später annullierten Präsidentschaftswahl. Gewalt nach dem Urnengang ist immer eine Gefahr in Kenia, klagt Händler Japheth. Ich habe große Angst. Sie können sehen, dass ich das Geschäft heute nicht aufgemacht habe. Alles ist weggeschlossen. Es ist nicht gut und ich glaube, wir müssen Angst haben. Die Wahlunruhen im vergangenen Jahr haben fast 40 Menschen das Leben gekostet. Wie viele Tote auf das Konto von politischer Hetze gehen, ist unklar. Aber die ist allgegenwärtig in Kenia. Damit Raila Präsident wird, müssen Menschen sterben. Daran ist nichts falsch. So der Abgeordnete George Aladwa. Unüberhörbar Anhänger des Oppositionsführers Raila Odinga. Solche Hassreden heizen die offenen und die schwelenden Konflikte zwischen Kenias Volksgruppen an, nicht nur in Wahlzeiten. Früher wurden die meistens von Politikern bei öffentlichen Auftritten verbreitet, aber heute benutzen die Leute zunehmend die sozialen Medien, um andere Gruppen schlecht zu machen, sie zu beschimpfen und zu beleidigen. Erklärt Hassan Mohammed von der Kommission für Zusammenhalt und Integration, die ethnische Gewalt eigentlich verhindern und Hetzer bestrafen soll. Aber das ist eine extrem schwierige Aufgabe. In Kenia haben 39 Millionen Menschen ein Handy, 7 Millionen sind auf Facebook und doppelt so viele auf WhatsApp. Das heißt, es gibt einen riesigen Empfängerkreis, in dem sich alles verbreitet wie ein Lauffeuer. Auch übelste Propaganda, sagt Faktenchecker Alfons Chiundu von der Organisation Africa Check. Zum Beispiel professionell gemachte Videos, in denen Raila Odinga als verwirrter, stammelnder Greis dargestellt wird. Oder als machtgieriger, korrupter Verbrecher, der Kenia ins Chaos stürzen würde. Hinter den angsteinflößenden Endzeit-Videos soll unbestätigten Gerüchten zufolge die skandalumwitterte Datenfirma Cambridge Analytica stecken. So etwas richtet großen Schaden an, denn die Sicherheit wird zum Problem. Wenn die Leute in unserer Nachbarschaft zusammenkommen und diskutieren, dann brechen Kämpfe aus. Diese Dinge schaden uns. So Paul Hagai aus dem Slum Mathare. Noch schlimmer sind aufrührerische Falschmeldungen, zum Beispiel Warnungen, dass eine Volksgruppe angeblich eine andere blutig angegriffen habe.
You see somebody wakes up in the morning.
Sie sehen sehr häufig, dass jemand morgens aufwacht und solche Fake News postet. Und am nächsten Morgen haben unsere Leute Macheten genommen und Mitglieder der anderen Gemeinde getötet. Eine solche Kleinigkeit kann das auslösen. Denn Fake News werden genauso schnell und kritiklos weiterverbreitet wie echte Nachrichten, erklärt Hassan Mohammed. Und je öfter das passiert, desto glaubwürdiger wird die Nachricht, zumindest für Internetnutzer wie Eric Otieno. Manchmal denkst du, was jemand dir geschickt hat, könnte gefälscht sein. Aber dann siehst du, wie viele Leute es weitergeleitet haben und weißt, dass es doch wahr sein muss. Die kenianische Regierung hat jetzt ein neues Gesetz gegen Cyberkriminalität erlassen. Das sieht nicht nur harte Strafen für Internetbetrüger und Erpresser vor, sondern auch für den Missbrauch von sozialen Medien. Heute geben wir dem kenianischen Volk ein Gesetz, das Harmonie und Stabilität schafft und das es den Leuten ermöglicht, konstruktive und angemessene Kritik zu üben, wo sie gebraucht wird. So Mehrheitsführer Aidan Duale bei der Verabschiedung des Gesetzes im Parlament. Blogger, Journalisten und Regierungskritiker befürchten dagegen, dass sie mit der Neuregelung mundtot gemacht werden sollen.
Fake News is a problem.
Fake News sind ein Problem, aber sie als Begründung für das Gesetz zu benutzen, ist ein Trick. Es gibt bereits Gesetze gegen Hassreden und Verleumdungen. Wenn die Regierung jetzt behauptet, dass sie ein weitergehendes Gesetz braucht, dann hat sie dabei Hintergedanken, nämlich bestimmte Diskussionen und bestimmte Leute zu blockieren.
Conversation and blocks at in people.
Sagt James Wamathai vom kenianischen Bloggerverband. Der hat gegen das Gesetz geklagt, weil es die Rechte auf Rede, Presse und Informationsfreiheit beschneide und damit verfassungswidrig sei. Was IT-Minister Joe Mucheru entschieden zurückweist. Wenn es zum Beispiel darum geht, Fake News zu definieren, dann gehen sie vor Gericht. Ein Richter entscheidet, ob ein Post wahr oder falsch war. Die Leute denken, die Regierung will hart durchgreifen, aber wir haben die Justiz. Ein schwacher Trost, denn die Gerichte sind schon bei der Durchsetzung der alten Gesetze gegen Hassreden von Politikern gescheitert. Hassan Mohammed von der Kommission für Zusammenhalt und Integration hat da so seine Erfahrungen.
The cases take ages in court.
Diese Fälle hängen eine Ewigkeit vor Gericht. Manche Verfahren haben 5 Jahre gedauert. Außerdem sind das mächtige Leute. Zeugen fürchten sich, gegen sie auszusagen. Aber wir geben nicht auf. Vielleicht gelingt es uns eines Tages, einen der Mächtigen festzunageln. Und das wird dann eine Lektion für alle anderen sein.
Linda Staude aus Kenia. Stylisch, aber zugeknöpft, so zeigen sich immer häufiger modebewusste ultraorthodoxe Frauen in Israel. Lange eintönige Röcke, schlichte Hemden und unförmige Perücken, das war etwas klischeehaft der Kleidungsstil der Ultraorthodoxen bisher. Eine Gruppe Modedesignerin will das nun ändern und setzt auf eine Moderevolution in ihrer Gesellschaft, die sich weiterhin weitgehend abschottet. Die Frauen haben in der Nähe von Tel Aviv eine Designschule eröffnet. Das Ziel, farbenfrohe Mode mit modernen Schnitten, die aber weiterhin den strengen Vorschriften der Rabbiner entsprechen. Ihre Vorbilder, die Frauen der britischen Königsfamilie, die nach Ansicht der Designerin Eleganz mit Sittsamkeit verbinden. Aus Tel Aviv Benjamin Hammer.
Eines von vielen Hochhäusern im Großraum von Tel Aviv. Eine stylische Dachterrasse im 18. Stock. Miri Beilin posiert vor einer Gruppe von Reportern. Auf den ersten Blick könnte sie die Darstellerin einer Hochglanzserie aus New York sein. Sie trägt ein elegantes Kleid mit Blumenmuster, viel Schmuck und sehr dicken Lippenstift. Aber dann fällt auf, dass das Kleid Arme und Beine fast vollständig bedeckt. Auf dem Kopf trägt Miri Beilin eine sehr lange Perücke.
This is Bnei Brak. It's the most Haredi Jewish community.
Wir befinden uns in Bnei Brak. Es ist die Stadt mit dem größten Anteil von ultraorthodoxen Juden in ganz Eretz Israel, sagt Miri Beilin, die in den USA geboren wurde und später auswanderte. In diesem Viertel unserer Stadt ist ein Geschäftszentrum entstanden. Das ist in unserer Welt etwas Neues, dass wir nicht mehr nur zu Hause oder auf der Straße arbeiten, sondern in modernen Hochhäusern. In Bnei Brak leben fast ausschließlich ultraorthodoxe Juden, die Haredim. Eine Welt, die sich nach wie vor von der säkularen Welt in weiten Teilen abschottet. Auch Miri Beilin ist eine ultraorthodoxe Jüdin. Doch in dem Hochhaus hat die Dozentin für Modedesign mit ihren Kolleginnen eine kleine Revolution angestoßen. In den Seminaren der Designschule sollen ultraorthodoxe Frauen Mode entwerfen, die zwar züchtig ist, aber trotzdem modern. Miri Beilin trägt spitze gelbe Schuhe mit hohen Absätzen, dazu Netzstrümpfe und darüber silberne Nieten. Ein gewagtes Outfit, aber es entspricht den strengen Vorgaben.
There's very specific rules when it comes to the rules itself.
Es gibt sehr genaue Regeln. Da geht es um die Länge der Röcke und die Länge der Ärmel. Die Kleidung darf nicht zu eng sitzen, aber offene Schuhe sind okay. Nirgendwo in der Tora steht geschrieben, dass eine Frau nicht schön sein darf. Aber wir müssen eben wissen, für wen wir die Kleidung anziehen. Miri Beilin sagt, dass sie sich für sich selbst schön anziehe und für ihren Mann. Auf keinen Fall will sie mit ihrem züchtigen, aber extravaganten Outfit jedoch die Blicke anderer Männer auf sich ziehen. Wir können das nicht bestreiten. Männer schauen nun einmal und sie wollen was sehen. Wenn ich die Männer also füttere, dann werden sie auch essen. In so einer Lage möchte ich einfach nicht sein. Die Rabbi-Akiva-Straße in Bnei Brak. Das Zentrum einer Stadt, in der schon der Blick zwischen einem Mann und einer Frau verpönt ist. Werbeplakate, die Frauen zeigen, sind in der Einkaufsstraße tabu. Und in den Modeboutiquen werden sogar die Schaufensterpuppen mit einem Sichtschutz zur Straße hin verdeckt. Wie sich ultraorthodoxe Jüdinnen anziehen, hängt auch von der religiösen Strömung ab, der sie angehören. Und von den Männern. Mehrfach betont die Modedesignerin Miri Beilin, dass es die Männer sind, die entscheiden, was geht und was nicht. Und nein, sagt Miri, damit habe sie kein Problem. Manche der Frauen in Bnei Brak tragen Perücken, andere Kopftücher. Viele laufen in eher tristen, weit geschnittenen Röcken und Blusen herum, aber nicht alle. Eine Frau trägt eine enge Bluse im Leopardenlook, eine pinke Handtasche, hochhackige Schuhe und dünne, hautfarbene Strumpfhosen. Vor ein paar Jahren war das noch undenkbar. Die israelische Soziologin Sima Salzberg hat das Thema erforscht. Die Moderevolution bei den ultraorthodoxen Frauen war überfällig, sagt sie. Die ultraorthodoxe Gesellschaft öffnet sich immer mehr der Mehrheitsgesellschaft. Die Haredim sind nun besser integriert. Sie gehen auf die Universität. Sie nutzen häufiger das Internet und sehen dort, was in der Welt geschieht. Mittlerweile arbeiten ultraorthodoxe Juden auch in der Welt da draußen. Und das alles hat einen Einfluss auf die Mode, auf das Make-up und die Farben. Im Seminarraum im modernen Hochhaus in Bnei Brak bilden Miri Beilin und ihre Kolleginnen eine neue Generation von Modedesignerinnen aus. Alles Frauen, alle ultraorthodox. Man ist unter sich. Und das findet Miri Beilin gut so. An der Wand hängen Fotos von den Ehefrauen der britischen Prinzen. Auch deren Outfits sind sehr zugeknöpft. Die Herzoginnen Kate und Meghan leben im Vergleich zu den Haredim von Bnei Brak in einer völlig anderen Welt. Und doch sind sie große Vorbilder für die ultraorthodoxen Modefrauen. Denn die Royals seien stylisch, aber dennoch züchtig.
Benjamin Hammer aus Israel. Ujupis, das Künstlerviertel in Litauens Hauptstadt Vilnius, wird gerne als das alternative Christiania bezeichnet. Während aber in der dänischen Hippie-Enklave der Drogenärger kein Ende nimmt, lassen es die Bewohner des entspannt verträumten Künstlerviertels in Litauen ruhig angehen. Faulheit sei ihr Verfassungsrecht, sagen sie. Carsten Schmiester hat das kleine und feine Utopia besucht und berichtet jetzt gar nicht faul.
Vilnius allein ist schon eine besondere Stadt, ganz barock und tiefenentspannt. Keine Touristenmassen schieben sich durch die engen und ruhigen Straßen der Altstadt, die im Sommer so herrlich an Italien erinnert. Die alte Uni, die vielen alten Bürgerhäuser, die schwarze Madonna im Tor der Morgenröte, die guten und preiswerten Restaurants und Cafés. Und dann gibt es da noch den bis zu den Nazis, vor allem von Juden bewohnten und zu Sowjetzeiten heruntergekommenen Stadtteil Užupis, was so viel heißt wie auf der anderen Seite des Flusses, der Vilnia. Ein paar verwinkelte Straßenzüge auf kaum mehr als einem halben Quadratkilometer Fläche. 1990 bekam Litauen seine Unabhängigkeit zurück, aber mit Užupis ging es erst einmal weiter bergab. Hohe Kriminalität, Drogen, Prostitution. Hausbesetzer hatten dann eine rettende und wohl sprichwörtlich auch Schnapsidee. Sie gründeten ihre Republik Užupis. Gedrius Bagdonas ist dort Leiter des Art-Inkubators, der jungen Kreativen im doppelten Sinn Raum gibt, zum Leben und zum Schaffen. Užupis hat sich Schritt für Schritt zu dem entwickelt, was es heute ist. Anfangs sind junge Künstler und Studenten der Kunstakademie gekommen, dann zogen Schriftsteller und Filmschaffende hierher. Schließlich entstand die Idee, eine Künstlergemeinde in Užupis zu gründen. Damals fingen wir auch mit dem Art-Inkubator an. Die unabhängige Republik Užupis wurde verkündet und es gab unzählige Veranstaltungen. Inzwischen hat Užupis eine eigene Flagge, eine Hymne, einen Stempel. Keine Regierung, aber einen Außenminister und sogar eine eigene Verfassung mit 41 Artikeln. Darunter, jeder Mensch hat das Recht, faul zu sein und nichts zu tun. Oder jeder Mensch darf frei sein. Martinas Moska kann nicht nur sehr schön die Handpan spielen, er ist auch Besitzer eines Kräuter- und Orient-Parfümladens in Užupis und erklärt, warum er hier so gerne wohnt und, wenn er Lust dazu hat, auch arbeitet. Wir leben in einem künstlerischen Geist unter Gleichgesinnten. Es gibt jede Menge Projekte. Touristen und Künstler aus dem Ausland kommen hierher. Alles ist sehr lebhaft. Wir haben viel Street Art. Fast jede Nacht kommt irgendwo ein neues Kunstwerk dazu. Wir wollen Freiheit, Unabhängigkeit, die Legalisierung von Marihuana und die Schließung der Brücken zu bestimmten Tageszeiten. Dahinter steckt dann wohl doch auch ein wenig Frust über zu viel Interesse von außen. Užupis ist längst ein fester Punkt in allen Vilnius-Führern und selbst vergleichsweise wenig Touristen können in einem so kleinen Viertel auch schon mal zu viele werden. Eines der Probleme der Republik. Das zweite, der schleichende Verlust der Ursprünglichkeit. Die Läden und Galerien hier können noch so alternativ sein, es wurde und es wird damit ordentlich Geld verdient und das hat Folgen. Etwa für die Mieten, sie steigen. Damit könnte die Republik ausgerechnet für die geistigen Kinder derjenigen, die sie einst gegründet haben, irgendwann zu teuer werden. Noch ist das alles aber in den Augen der etwa 7000 Bewohner keine wirkliche Gefahr. Das sieht auch Maria Matulionite so. Sie arbeitet als Projektleiterin und ist eine Art Užupis-Urgestein. Ich bin selbst hier geboren, auch meine Mutter. Meine Großeltern haben sich nach Kriegsende hier angesiedelt, jetzt wohnen meine Kinder hier. 4 Užupis-Generationen also. Man kann sagen, Užupis liegt in meinen Genen. Es ist die Liebe meines Lebens. Das gilt wohl für alle, die hier leben, auch für Andreas Rodenstock. Er ist aus Deutschland vor 12 Jahren nach Vilnius gekommen, betreibt einen privaten Kindergarten und gehört zur Užupis-Gemeinde. Was macht für ihn den Reiz dieses Ortes aus?
Ich glaube, Užupis ist zum einen Teil ein Mythos. Die Leute suchen das, was sie nach Užupis projizieren. Gemeinsamkeit, miteinander etwas schaffen, künstlerisch sein. Und auf der anderen Seite ist es natürlich die tägliche Arbeit hier, die Nähe an der Altstadt, interessante Menschen, viele Künstler, dieses Gefühl, etwas Besonderes zu sein.
Etwas Besonderes, besonders entspannt, fast schon verzaubert. Aber nichts besonders Spektakuläres und schon gar nicht etwas besonders Revolutionäres. Das wäre nicht Užupis.
Es ist weder mit der ADM in Amsterdam noch mit Christiania zu vergleichen, weil es dort große Gelände gibt, die in den Besitz der Gemeinschaft übergegangen sind. Užupis ist ja eine Idee und eine Idee ist begeisternd und einer Idee können alle angehören. Das heißt, so klein Užupis auch ist, jeder kann Bürger von Užupis werden.
Carsten Schmiester aus Litauen. Und das war das Echo der Welt mit Udo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.